Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Professor Dr. Wolfgang Reible hielt seinen Vortrag »Der Dichter und seine Sprache – Bemerkungen zur französischen Literatur« auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, die zu dem Thema »Sprechend nach Worten suchen, Sprachbewusstsein und Sprachgestalt der Gegenwart« im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg stattfand, am 11. und 12. Juni 1983, vor fast genau 30 Jahren. Weitere Freiburger Redner auf dieser Tagung waren der Philosoph Professor Dr. Rainer Marten zum Thema »Wie Philosophie am Worte hängt«, dessen Vortrag bereits im August 2009 als Podcast in der Reihe »Reden des Monats« veröffentlicht wurde, der Germanist Professor Dr. Hugo Steger, der zum Problem religiöser Sprache sprach, schon im Juli 2011 als Rede des Monats veröffentlicht, sowie der Anglist Professor Dr. Willi Erzgräber zum Thema »Die Sprache meditativer Dichtung« T.S. Eliot's Four Quartets.
Herzlichen Dank für die Einführung. Meine Damen und Herren, nach dem zugleich tiefsinnigen und sehr bildkräftigen Vortrag, in dem Herr Marten das Ringen des Philosophen um das Wort dargestellt hat, ist es meine Aufgabe, das Ringen des Dichters um das Wort zu besprechen. Ich tue das in meiner Rolle als Sprachwissenschaftler, das heißt, ich werde zumindest scheinbar an der Oberfläche des rein Sprachlichen bleiben und vor allem Herrn Erzgräber dann es überlassen, mit der gewohnten Meisterschaft die literarischen Tiefen an einem konkreten Beispiel auszuloten. Das, was ich zum Thema Dichter und Sprache zu sagen habe, wird vier Teile haben. In einem ersten Teil nähere ich mich meinem Thema scheinbar auf Umwegen. Sie werden sehen, es sind keine Abwege, sondern Umwege. Im zweiten Teil werde ich dann zwei Extremformen sprachlicher Entwicklung besprechen, die sich in der jüngeren französischen Dichtung abzeichnen. Im dritten Teil wird es darum gehen, diese beiden Richtungen einzuordnen und an einem konkreten Beispiel darzustellen, dass die erfolgreicheren Dichter sich nicht identifizieren mit beiden Extremformen. Den vierten Teil bildet dann ein weiterführendes Resümee. Ich will mich, wie angekündigt, meinem Thema, ja, ich will dazu sagen, dass ich etwa eine knappe Stunde vielleicht reden werde. Ich will mich meinem Thema zunächst auf einem Umweg nähern. Bevor ich mich dem Dichter und seiner Sprache zuwende, bitte ich Sie, mit mir eine Wegstrecke lang ein Kleinkind beim Erwerb der Muttersprache zu verfolgen. Kinder lernen ihre Muttersprache, wie man weiß, in Phasen. Dabei ist sowohl die Abfolge der einzelnen Phasen als auch die innere Gliederung dieser Phasen hochgradig geregelt. Eine der ersten Etappen ist dabei die sogenannte holophrastische Phase. Das Kleinkind tut Äußerungen, die aus der Perspektive des Erwachsenen als Ein-Wort-Äußerungen empfunden werden. Es sagt Papa, Mama, Dada, Dodo und so weiter. Von ihrem Bedeutungsumfang her handelt es sich dabei um Äußerungen, die Oberbegriffen gleichkommen. Wenn das Kind den Begriff Wauwau verwendet, ist dieses Wauwau genauso, wie wir vielleicht den Begriff Vierbeiner verwenden würden. Das heißt, es bezeichnen damit Kühe, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen und natürlich auch Hunde. Das Kleinkind besitzt nur eine relativ knappe Zahl solcher Zeichen. Dass wir seine Äußerungen dennoch verstehen, liegt daran, dass wir die Situation, in der das Kind sich äußert, dass wir seine Gestik, dass wir die Erfahrungen, die wir mit unseren Sprösslingen gewonnen haben, mitinterpretieren und dass wir natürlich alles dran setzen, unsere kleinen Gesprächspartner zu verstehen. Käme das Kind nicht über diese Phase hinaus, so besäße es freilich nur eine recht reduzierte Kommunikationsfähigkeit. Einzelne Zeichen aus einem begrenzten Inventar müssten gebunden an eine bestimmte Situation verwendet werden, wären nur in dieser Situation verständlich. Etwa in der Mitte des zweiten Lebensjahres beginnt nun eine weitere Phase des Spracherwerbs, die zu dem führt, was für unsere menschliche Sprechfähigkeit charakteristisch ist. Das Kind entdeckt und nutzt die Segnungen einer geregelten Kombinatorik. Bei Sprachen, in denen Intonation alle Rolle spielt, kann diese Kombinatorik beispielsweise mit dem Erwerb von Intonationskonturen anfangen. Das Kind verfügt zum Beispiel über 50 verschiedene Zeichen des Typs Dada, Ede, Dodo und so weiter. Verfügt es über zwei verschiedene Intonationskonturen und verwendet es diese Intonationen mit bestimmter Bedeutungsabsicht, so werden aus 50 Zeichen natürlich 100 Zeichen oder 100 Bezeichnungsmöglichkeiten. Denn dasselbe Zeichen Mama kann ja einmal als Mama verwendet werden, dann heißt es, komm jetzt endlich her. Und es kann verwendet werden als Mama. Das heißt also etwa konstatieren, wenn es die Mutter auftaucht, bedeutet das, sagt es, konstatiert das Kind, ja, die Mama ist da und sagt Mama. Wenn das Kind drei Intonationskonturen dieser Art hätte, könnte es aus 50 Zeichen 150 Bezeichnungsmöglichkeiten machen. Die eigentlichen Segnungen dieser Entwicklung beginnen dann, wenn das Kind in dieser Phase lernt, zwei Zeichen nach bestimmten Regeln miteinander zu kombinieren. Wenn es also Äußerungen des folgenden Typs tut, da, Ball, mehr, Waff, also mehr Saft, oder Basan, Atto, Sebastians Auto, oder Mia, Atto, mein Auto, und so weiter. Dann werden beispielsweise theoretisch aus 50 einzelnen Zeichen durch Kombinationsmöglichkeit 2500 Bezeichnungsmöglichkeiten. In dieser Phase, vor allem zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr, findet nun eine richtig gehende sprachliche und kognitive Explosion beim Kind statt. Es lernt nämlich nach und nach die Regeln zu durchschauen, nach denen Erwachsene Zeichen verändern und miteinander kombinieren können, das heißt die Morphologie und die Syntax. Ich will die Ökonomie, mit der unsere natürlichen Sprachen hier verfahren, an einem konkreten Beispiel quantitativ verdeutlichen. Ich nehme an, dass jeder von uns 1000 Verben, also einfach des Beispiels halber, dass jeder von uns 1000 deutsche Verben beherrscht. Jedes dieser Verben ist nun in vielfacher Weise veränderbar. Es hat drei Personen, es hat zwei Numeri, also Singular und Plural, es hat drei Modi, es hat, sagen wir, fünf Tempora, es hat zwei Genera Verbi, also aktiv und passiv, man kann es in affirmierter Form, in negierter Form gebrauchen. Das heißt, dass von jedem Verb mindestens drei Personen mal zwei Numeri, mal sind sechs, mal drei Modi sind 18, mal fünf Tempora sind 90, mal zwei Genera Verbi sind 180, mal Affirmation, Negation sind 360 Formen möglich sind. Hat man 1000 Verben, sind also von 1000 Verben theoretisch 360.000 Formen dieser Verben verfügbar. Wir verfügen aber keinesfalls, wir haben keinesfalls in unserem Gedächtnis diese 360.000 Formen gespeichert. Wir verfügen über die 1000 Verben und die Möglichkeit, sie durch Veränderung zu den 360.000 Formen zu erweitern. Vor allem das Verbalsystem schafft dabei auch das, was das Einzigartige unseres menschlichen Kommunikationssystems ausmacht. Wir können mit seiner Hilfe situationsentbunden sprechen. Das heißt, über Vergangenes und Zukünftiges genauso wie über Anwesendes und über Abwesendes und über Gegenwärtiges. Eltern, die ihre Sprösslinge in dieser Phase genau beobachten, bemerken nun, dass die Kinder die Regeln der Kombinatorik und die Art und Weise, nach der Zeichen verändert werden können, ganz systematisch erwerben. Sie durchschauen das Systematische am Sprechen ihrer Eltern nach und nach, wobei dieses nach und nach wieder eine hochgradig geregelte Abfolge darstellt. Die Kinder üben in dieser Phase richtiggehend das Kombinieren von Zeichen. Die Mutter oder der Vater sehen beispielsweise ihren zweijährigen Sohn durchs Wohnzimmer gehen, auf Möbelstücke deuten und dabei sagen, da, Stuhl, also Stuhl, da, dis, da, tic-tac und so weiter. Also das da ist das und so. Oder sie hören, wie das Kind folgende Reihen der folgenden Art bildet, Papa lieb, Mama lieb, Badisan lieb, also Sebastian lieb. Oder wo Licht, hier Licht, dort Licht und so weiter. Es wird also systematisch geübt. Nun habe ich eben gesagt, dass die Kinder nach und nach die Systematik entdecken und sich aneignen, die hinter dem Sprechen der Erwachsenen steht. Dabei entwickeln sie sich nun in mindestens zweifacher Hinsicht zu viel größeren Systematikern, als es ihre Eltern selber sind. Sie nutzen zum einen die formalen Möglichkeiten des Sprachsystems aus, zum anderen die kreativen Möglichkeiten, die in einem Sprachsystem stecken. Ich will beides kurz erläutern, zunächst die formalen Möglichkeiten. In einem bestimmten Alter entdecken die Kinder, dass die Sprache der Erwachsenen einen Unterschied zwischen der Einzahl und der Mehrzahl macht. Nun ist das deutsche Nominalsystem für jeden, der das Deutsche als Ausländer lernt, und ich sehe gerade die Frau Dillmann, die Japanerin ist, die das bestätigen kann, ist für jeden, der Deutsch als Ausländer lernt, ein Albtraum, und zwar deshalb, weil es 15 verschiedene Deklinationsparadigmen von Nomina im Deutschen gibt. Die Kinder sind hier systematischer. Sie generalisieren eine, allenfalls zwei Arten und Weisen, wie man den Plural von Nomina bilden kann. Etwa nach dem Typ Opa, zwei Opas, Tasche, zwei Tasches oder Tafel, zwei Tafels und so weiter. Also ein System wird übertragen, ein Modus wird, ein Schema wird übertragen auf die ganzen Nomina. Genauso werden die zahlreichen Unregelmäßigkeiten im Verbalsystem beseitigt. Das Kind gebraucht etwa die Form er schläft, du schläfst und bildet völlig analog dazu ich schläf, ich hab geschläfen, ich will schläfen und so weiter. Ein weiteres Beispiel für die Ausnutzung der formalen Möglichkeiten. Schon Varro hat in seinem Traktat über die lateinische Sprache unterschieden zwischen einer Declinatio Naturalis und einer Declinatio Voluntaria. Mit Declinatio Naturalis meint er die Veränderungsmöglichkeit der Nomina und der Verben, die wir als Konjugation und Deklination bezeichnen. Mit Declinatio Voluntaria meint er dagegen die Wortbildung. Warum? Es ist klar, es gibt in unseren natürlichen Sprachen keinen Bereich, der so unregelmäßig wäre, wie gerade der Bereich der Wortbildung. Nur ein Bruchteil dessen, was von der Kombinatorik her möglich wäre, wird von der Sprachnorm der Erwachsenen zugelassen. Kein Wunder, dass die kleinen Systematiker, die die Kinder beim Spracherwerb sind, hier laufend Neues schaffen. Lang hat den Komparativ länger, dazu bilden wir ganz regelmäßig verlängern. Das Kind bildet nun mit absoluter Sicherheit, analog dazu mit Hilfe des Komparativs kürzer, das Verb verkürzern. Es bildet analog zu höher, das Verb verhöhern. Es bildet analog zu tiefer, das Verb vertiefern und so weiter. Unsere kleinen Kommunikationspartner, um ein anderes Beispiel zu nehmen, wir haben zu warm das transitive Verb wärmen. Unsere kleinen Kommunikationspartner bilden nun, da der Gegensatz zu warm-kalt ist, analog dazu kälten. Woher sollten Sie auch wissen, dass im Deutschen diese Form von kühl abgeleitet wird und kühlen heißt? Die Beispiele gerade im Bereich der Wortbildung sind Legion. Wichtig ist, Kommunikationsschwierigkeiten entstehen eigentlich nie, denn die Formen, die das Kind bildet, sind ja allesamt durchsichtig, weil sie systematisch, und das heißt im eigentlichen Sinne, weil sie regelmäßig gebildet sind. So viel zur formalen Seite der kindlichen Systematik und Kreativität. Nur noch kurz zur inhaltlichen. Schon in der Phase, in der Kinder beginnen, Paradigmen zu üben, können die Eltern mitunter beobachten, wie ihr Sprössling vielleicht mit einem lauernden Blick auf die Eltern Reihen der folgenden Art bildet. Hund matt wau wau, Katze matt wau wau, Papa matt wau wau und so weiter. Das heißt, die Kinder nutzen die Möglichkeit, mit Sprache gewissermaßen neue Realität zu schaffen. Speziell die 4- und 5-jährigen Kinder schaffen sich mit Hilfe der neu entdeckten Kombinationsmöglichkeiten, die das Instrument Sprache bietet, ganze fiktive Welten. Meist haben sie übrigens die Funktion, eine Art Gegenentwurf zur richtigen, zur vorhandenen Welt zu bilden und dadurch e contrario das Verstehen der wirklichen Welt zu erleichtern. Generell gilt die Fantasie, die ein 3-, ein 4-, ein 5-jähriges Kind, zum Teil auch noch 6-jährige Kinder, im Umgang mit Sprache an den Tag legt, dieser Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Im Gegensatz dazu scheint es um die Fantasie, über die wir Erwachsene noch verfügen, ziemlich schlecht bestellt zu sein. Was hat nun, so werden Sie fragen, der Spracherwerb unserer Kinder mit dem Dichter und seiner Sprache zu tun? Für Kinder, die ihre Muttersprache erwerben, ist die Sprache ein Faszinosum. Sie arbeiten, sie üben an ihr. Sie hören ganz genau auf das, was andere und wie andere etwas sagen. Sie fragen vor allem bei jeder semantischen Unregelmäßigkeit nach, besonders deshalb, weil sie mit übertragenen Bedeutungen, mit festen Redewendungen, mit Metaphorik überhaupt noch nicht zurechtkommen. Die Sprache hat für sie den Reiz des noch nicht ganz zu handelnden und zugleich den Reiz des Instruments, mit dem man schon kreativ umgehen kann. Mit 6, 7 Jahren haben die Kinder dann aus der Sicht der Erwachsenen die mittlere Sprechreife erreicht. Dabei haben sie, die großen Systematiker, vor allem lernen müssen, dass die Norm der Erwachsenensprache vieles nicht zulässt oder wenn, dann nur in unregelmäßigen Formen. In dem Maße nun, in dem die Sprache der Erwachsenen verfügbar wird, in dem sich die Sprache der Kinder der Sprache der Erwachsenen angleicht, verliert die Sprache für den Heranwachsenden den Reiz des Faszinierenden. Sie wird zum schlichten Kommunikationsinstrument zurückgebildet. Das Spiel mit der Sprache, das Experimentieren mit den ursprünglich erkannten Möglichkeiten geht zurück. Die Blüten einer einst überschießenden Fantasie beginnen zu welken. Man kann dies leicht daran beobachten, dass der 6-jährige Äußerungen des 4-jährigen, die doch systematisch völlig durchsichtig und verständlich sind, von der Norm der Erwachsenensprache her kritisiert. Genauso der 7-jährige den 5-jährigen, der 8-jährige den 6-jährigen. Das Kind verliert die sprachliche Unschuld und wird zum intoleranten Erwachsenen, der die Fahne der Sprachnorm hochhält. Hans-Martin Gauger und Wulf Österreicher haben in ihrer Preisschrift über das Thema, ob Berufung auf Sprachgefühl möglich sei, hier eine wichtige terminologische Unterscheidung getroffen. Eine Unterscheidung, die für das hier zu besprechende Problem wichtig sein kann. Sie haben das Sprachgefühl mit der sprachlichen Norm in Verbindung gebracht, also mit der Kenntnis jener Restriktionen, die unter anderem die viel reichhaltigeren Möglichkeiten des Sprachsystems einhängen. Sie haben von diesem Sprachgefühl den Sprachsinn unterschieden, den Sie nur bei wenigen Sprechern, insbesondere natürlich bei Dichtern und Poeten, angesiedelt sehen. Ich würde hier nun sagen, dass auch Kinder im Prozess des Erlernens der Muttersprache ein gerüttelt Maß an Sprachsinn besitzen, einen Sprachsinn, der dann von der Norm eingeholt wird. Der Schriftsteller und der Poet besitzen Sprachsinn dann gewissermaßen trotz Kenntnis der Sprachnorm. Sie haben also etwas von der Aufmerksamkeit und von der Offenheit, von dem Staunen, mit dem Kinder der Sprache begegnen, ins Erwachsenenalter hinübergerettet. Natürlich nicht nur dies. Sie sind dem Kind in mancher Hinsicht weit überlegen. Die typische Frage des 4- oder 5-jährigen Kindes, das hört, der Ätna sei ausgebrochen, ist die uns allenfalls erheiternde Frage, Rückfrage, ob man ihn wieder einfangen könne. Es liegt einfach daran, Kinder können mit übertragenen Bedeutung von Wörtern nichts anfangen. Nimmt dagegen der Dichter das Bild vom Krieg, der ausgebrochen ist, beim Wort und fragt zurück, ob denn dann der Friede ein Gefängnis sei, so stellt sich bei uns schon Nachdenklichkeit ein. Was beim Dichter zur sprachlichen Offenheit und Neugierde hinzukommt, ist vor allem auch der Hintergrund eines literarischen Erbes. Er kennt Traditionen, er schöpft aus der Tradition, er bildet mit seinem Sprachsinn die Brücke auch zwischen der sprachlichen Vergangenheit und einer möglichen sprachlichen Zukunft, für die er Wege weist. Für ihn ist die Sprache nicht nur Medium, sondern unter Umständen sogar Heimat. Besonders deutlich wird dies dort, wo der Schriftsteller im Exil lebt oder wo er in einer mehrsprachigen Gesellschaft bewusst eine Sprache als sein Medium ausgewählt hat. Am Beispiel eines Weggefährten Paul Celans aus Czernowitz, Immanuel Weißglas, hat dies unlängst ein Wortmächtiger unter den Germanisten, ich meine Gerhard Baumann, in eindringlicher Weise vorgeführt. Ich wende mich nun, nachdem ich über den Sprachsinn die Brücke vom Kind zum Poeten geschlagen habe, dem Verhältnis des Dichters zu seiner Sprache zu, und zwar an Beispielen der jüngeren französischen Literaturgeschichte. Wer die Äußerungen von Dichtern aus der neueren Zeit liest, stößt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Äußerungen von Dichtern über die Sprache selbst. Insbesondere über die Notwendigkeit, eine neue Sprache zu schaffen. Ist die Aufmerksamkeit für dieses Thema einmal geweckt, so stellt man alsbald fest, dass es eigentlich seit der Romantik, vor allem seit Friedrich von Hardenberg, kaum einen Dichter mehr gibt, der die Forderung nach einer solchen neuen Sprache nicht erhoben hätte. Das Argumentationsschema ist überall dasselbe. Es gelte das Neue, das noch nicht Gesagte, das Unsagbare, Herr Martin, nicht das Unsägliche, das Unsagbare, französisch l'indicible, l'innommable, zu sagen. Und hierfür brauche man eine neue Sprache. Die sklerotischen, verkrusteten Strukturen und die abgenutzten Wörter der alten Sprache seien für die Dichtung nicht mehr zu gebrauchen. Um nur zwei von beliebig vielen möglichen Beispielen herauszugreifen, Louis Aragon schreibt 1942 in Les Yeux d'Elsa: Poesie ist nur dort möglich, wo man über Sprache nachdenkt und diese Sprache bei jedem Schritt neu erfindet. Dies bedeutet Zerbrechen des festen Rahmens der Sprache, der Regeln der Grammatik, der Gesetze der Rede. Il n'y a poésie qu'autant qu'il y a méditation sur le langage et à chaque pas réinvention de ce langage, ce qui implique de briser les cadres fixes du langage, les règles de la grammaire, les lois du discours. Das zweite Beispiel stammt aus Apollinaires Gedicht Victoire, das 1917 publiziert wurde. O Münder, heißt es da, der Mensch ist auf der Suche nach einer neuen Sprache, zu der der Grammatiker keiner Sprache etwas zu sagen hat. Und diese alten Sprachen stehen so kurz vor dem Tod, dass es nur noch an Gewohnheit und am Mangel an Mut liegt, wenn man sie noch für die Poesie verwendet. O Bouche, l'homme est à la recherche d'un nouveau langage, auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire, et ces vieilles langues sont tellement près de mourir que c'est vraiment par habitude et manque d'audace qu'on les fait encore servir à la poésie. Sein Gedicht endet dann so: der Sieg, das Gedicht heißt der Sieg, und das heißt es, der Sieg wird vor allem sein, gut in die Ferne zu sehen, alles zu sehen aus der Nähe und dass alles einen neuen Namen hat. La victoire avant tout sera de bien voir au loin, de tout voir de près et que tout ait un nom nouveau. Das Argument, man müsse verkrustete Strukturen aufbrechen, ist wohl keinem von uns neu. Es ist das Rückgrat im Argumentationshaushalt jeder Gruppe, die sich auf den Fortschritt beruft. Im Hintergrund steht das biologische Denkschema, das alte, verkrustete, hinfällige, überholte, müsse durch das neue, lebenskräftige, unverbrauchte, das junge, abgelöst werden. In ähnlicher Form taucht das Argument zwischen 1880 und 1910 unendlich oft variiert in einer Diskussion auf, die in Frankreich vom silbenzählenden Vers über den Vers libéré zum sogenannten Vers libre, zu den freien Versen führt. Der Gedanke, so heißt es da, habe die Priorität, seine metrische Form sei zweitrangig, neue Themen bedingten neue Formen, jeder Dichter solle befreit von den Fesseln des alten Verses seinen eigenen adäquaten Stil haben können. Nun ist es freilich so, dass die Dichter zu allen Zeiten mit besonderem Sprachsinn begabt waren und dementsprechend mit gewissen Temperamentsunterschieden, wie sich versteht, auch stets an der Spitze des sprachlichen Fortschreitens marschiert sind. Sei es als Neoteriker, Neoterizein heißt griechisch eigentlich auf Umsturzszenen, also Neoteriker sind die Umstürzler, sei es als Neoteriker, die schon längst, inzwischen längst klassisch geworden sind, sei es als Moderni, sei es als Futuristi, sei es als Avantgarde. Die Dichter waren also stets, und dies auch sprachlich, eine besondere Inkarnation des typisch Menschlichen. Aristoteles hat ja als spezifisch menschlich gegenüber anderen Lebewesen das beständige Hinausgehen über das Gegebene, die beständige Epidosis eis hauto, angesehen, und Droysen hat dies als konstitutiv für die Geschichtlichkeit des Menschen übernommen. Gleichwohl ist es eher ein Spezifikum des 19. und des 20. Jahrhunderts, dass die Dichter und Schriftsteller so nachhaltig davon reden, dass sie eine neue Sprache schaffen müssten. Neu ist wohl auch, dass dabei nunmehr extreme Möglichkeiten ausgelotet werden. Hier geht es, wenn ich recht sehe, um zwei mögliche Extreme, die ich nun vorstellen möchte. Der Darstellung dieser beiden Extreme muss ich allerdings eine kleine Überlegung, allgemeinere Überlegung über Sprache vorausschicken, die zum Teil übrigens an das anschließt, was Herr Machten auch vorgetragen hat. Primär ist Sprache wohl ein Instrument, mit dessen Hilfe wir uns über Gegenstände und Sachverhalte, über Wünsche, über Absichten und Ähnliches verständigen können. Man kann jedoch genauso gut, und das tun ja schon die Kinder beim Spracherwerb, Sprache dazu benutzen, Fiktion, neue Realität zu schaffen. Die Sprache bietet sich hierfür in vielfacher Weise an, etwa durch die semantische Wahrheit und durch die Polysemie ihrer Zeichen. Die menschliche Sprache bezieht ja ihre ganze Leistungsfähigkeit daraus, dass sie unendlich viele ausdrückbare Sachverhalte auf ein endliches Inventar von Zeichen und von Kombinationsregeln reduziert. Die sprachlichen Zeichen, Eigennamen vielleicht ausgenommen, verhalten sich also stets wie das Allgemeine, das bedeutungsmäßig vage, und das hat auch Herr Machten angesprochen, gegenüber dem Besonderen, dem Konkreten, dem Bestimmten, dem Individuellen. Mit einem Zeichen wie Blume kann man eine Vielzahl, eine Vielfalt von Blumen aller Art bezeichnen. Die immense kognitive Leistung, die auch hinter dieser Wahrheit der Zeichen steckt, ist also die, dass wir mit ihrer Hilfe das Invariante, das Unveränderliche im Variablen, im Veränderlichen erkennen können, das Bleibende im Flüchtigen. Wir sehen die Blume statt einer Vielzahl von möglichen Blumen. Wir erkennen also in jeder Blume das Wesentliche, die Blume gewissermaßen. Damit wir uns mit Hilfe solcher vager Zeichen verständigen können, müssen wir in unserer Sprache Zeichen stets miteinander kombinieren. Ich setze zu Blume noch das Adjektiv rosa. Dann habe ich rosa Blume. Ich setze noch hinzu an den Artikel und an den Relativsatz die rosa Blumen, die hier vorne stehen. Und dann können wir uns einigermaßen verständigen. Durch diese Kombination mit anderen Zeichen wird das Gemeinte immer präziser. Dementsprechend gibt es verschiedene Wortarten mit verschiedenen syntaktischen Möglichkeiten. Vor allem gibt es die Syntax, also die festen Kombinationsregeln, mit deren Hilfe uns zwar nie eine vollkommene, aber doch meist eine hinreichende Kommunikation gelingt. Die eine extreme Entwicklung, die ich nun zunächst darstellen möchte, setzt nun gerade an der Syntax an. Die syntaktische Ambiguität, schließlich die Auflösung der Syntax, ist ihr Arbeitsinstrument. wenn es darum gehen soll, das Unsagbare mit Hilfe einer neuen Sprache auszudrücken. Eine sehr wichtige Rolle in dieser Entwicklung spielt Mallarmé. Wolf-Dieter Stempel hat 1964 in einem inzwischen klassischen Aufsatz diese syntaktische Dunkelheit herausgearbeitet in einem außerordentlich dunklen Gedicht von Mallarmé mit der ersten Zeile «À la nuit accablante tu». Er hat dabei unter anderem darauf hingewiesen, dass für die Dunkelheit eines Autors, eines spanischen Autors des 16., 17. Jahrhunderts, der für seine Dunkelheit berühmt ist, dass für die Dunkelheit eines Autors wie Góngora vor allem die exzessive Benutzung des Hyperbaton, also des Auseinanderreißens von zusammengehörigen Elementen, gehört. Und dass die Dunkelheit Góngoras von der Quantität, von der großen Zahl dieser Hyperbata, dieser Auseinanderziehungen, dieser Dislozierungen herrührt. Stempel zeigt dann, dass im Gegensatz dazu bei Mallarmé etwas qualitativ völlig anderes vorliegt. Góngora hat das Verstehen seiner Äußerungen durch Auseinanderreißen zusammengehöriger Ausdrücke zwar schwieriger gemacht, aber der Leser kann mithilfe syntaktischer und grammatischer Merkmale immer noch die zusammengehörigen Elemente zusammensuchen. Mallarmé geht nun weiter, indem er die Syntax so weit auflöst, dass man auch eigentlich zusammengehörige Elemente nicht mehr als zusammengehörig, jedenfalls an syntaktischen Elementen, an syntaktischen Merkmalen, nicht mehr als zusammengehörig erkennen kann. Bei ihm wird es also unmöglich, mithilfe syntaktischer Merkmale Zusammengehöriges zusammenzuordnen. Die Konsequenz: die einzelnen Wörter behalten ihre prinzipielle Wahrheit, Klangphänomene bekommen eine besondere Rolle, einen besonderen Stellenwert, vage semantische Assoziationen treten an die Stelle präziser syntaktischer Relationen. Der vom Autor intendierte Inhalt, wenn der Autor einen solchen intendiert hat, wird nie mit Sicherheit festzustellen sein. Auf dem Weg, auf dem Mallarmé einen Markstein darstellt, sind andere konsequent weitergegangen. Wer die Syntax undurchschaubar macht oder zerstört, gibt logischerweise den einzelnen Wörtern ihre Autonomie wieder. Die Parole muss deshalb lauten: Freiheit für die Wörter, oder im Original: Le parole in libertà. Der einschlägige Text ist Marinettis futuristisches Manifest vom 11. Mai 1912. Es geht dort just um die Zerstörung der Syntax, um den Gebrauch von Verben allenfalls im Infinitiv. Wenn Sie sich an das quantitative Beispiel erinnern, 1000 Verben geben 360.000 verschiedene Formen. Bei Marinetti nun genau das Umgekehrte: aus 360.000 verschiedenen Formen wird alles wieder reduziert auf die 1000 Infinitive, also auf eine kleine Zahl von Möglichkeiten. Also es geht um die Zerstörung der Syntax, um den Gebrauch von Verben allenfalls im Infinitiv, um die Abschaffung des Adjektivs und des Adverbs, dieser, wie er sagt, alten Schnalle, die ein Wort an das andere binde. Natürlich muss auch die Zeichensetzung verschwinden, sie dient ja der syntaktischen Orientierung in der geschriebenen Sprache. Substantive müssen unverbunden nebeneinander gesetzt werden und so weiter. Mithilfe der Wörter, die so in Freiheit gesetzt sind, kann und soll der Dichter dann, wie Marinetti sagt, engmaschige Netze von Bildern oder Analogien bilden, um sie in das geheimnisvolle Meer der Erscheinungen auszuwerfen. Der Rumäne Tristan Tzare, der gegen Ende des Ersten Weltkriegs den Dadaismus nach Paris importiert hat, hat 1920 in der Zeitschrift Literatur in Form eines Gedichts in freien Versen ganz konsequent dann folgenden weiteren Schritt empfohlen. Man nehme einen Zeitungsartikel, schneide ihn aus, zerlege ihn mit der Schere in seine einzelnen Wortbestandteile, stecke die Wortbestandteile in eine Tüte, schüttle mild durch und notiere dann, in welcher Reihenfolge die Wörter, die rauskommen, in der Reihenfolge, in der sie rausgekommen sind, auf ein Papier. Das Ganze, sagt der Schelm, wird es einem Schöpfer ähnlich sehen, und dann fügt er einen Kritiker zitierend hinzu: und damit sind sie ein unendlich origineller und mit liebenswürdiger Empfindsamkeit begabter, wenn auch vom gemeinen Volk unverstandener Schriftsteller. Et vous voilà un écrivain original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. An die Stelle der geregelten Kombinatorik tritt also hier, von Hugo Friedrich schon für Rimbaud in Anspruch genommen, das Prinzip der Aleatorik. Ganz parallel dazu ist die Diskussion in der vormals darstellenden oder nachahmenden Kunst. Gedichten dieser Art, in denen Wörter unverbunden nebeneinander stehen, entsprechen die sogenannten Ready-Mades. Auch hier werden Gegenstände aus ihrem gewohnten, oder wie es in der Kunstdiskussion heißt, aus ihrem anekdotischen Kontext herausgerissen und mit anderen ungewohnten Gegenständen zu einem Kunstwerk vereinigt, das eine neue Realität darstellen soll. Georges Braque, auch ein theoretischer Wegbegleiter der modernen Kunst, hat dies in einem seiner Aphorismen treffend so formuliert. Der Aphorismus baut auf die Fast-Synonymie von construire, also konstruieren, und bâtir im Französischen, auf konstruieren und bâtir bauen. Construire, c'est assembler des éléments homogènes. Bâtir, c'est lier des éléments hétérogènes. Cézanne a bâti. Braques Option ist die für das bâtir, also das Zusammenfügen von Heterogenem. Michel Foucault wird dann später in seinem Gespür für Begriffe von der Heterotopie reden. Hat man einmal durch Reduktion der Syntax die Wörter konsequent befreit, so gibt es wohl nur noch eine einzige weitere Entwicklungsmöglichkeit. Genauso wie man Wörter als Bausteine aus größeren syntaktischen Einheiten herausgelöst und dadurch autonom gemacht hat, kann man jetzt noch die Buchstaben und die Silben aus dem Verband der Wörter befreien. Promotor dieser Richtung, die sich auf notable Vorläufer berufen kann, war ex Oriente Lux, ein anderer Rumäne, in diesem Fall Isidor Isou, nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich. Der Name dieser neuen Richtung spricht für sich selbst. Sie heißt Lettrismus. In Deutschland ist weitgehend verwandt und ähnlich die Richtung, die sich konkrete Poesie genannt hat. In allen diesen Fällen, die zugleich Extremfälle einer Schriftkultur sind, ist Sprache letztlich nur noch Material fürs Auge. Während nun bei dieser einen extremen Entwicklung konsequent alle grammatischen und syntaktischen Mittel zerstört werden, mit deren Hilfe Leser Worteinheiten ohne nennenswerte Schwierigkeiten zu sinnvollen größeren Einheiten kombinieren können, ist für die andere extreme Entwicklung eine intakte Syntax die unabdingbare Voraussetzung. Die Zeichen unserer Sprache sind, wie ich schon erwähnt habe, oft polysem oder sogar homonym. Ein isoliertes Zeichen wie das französische vers kann, wie man weiß, allerlei recht verschiedenes und heterogenes bedeuten. Wenn man sich etwas bemüht und das Prinzip des Reims, also des Gleichklangs, weiter ausdehnt, so bekommt man unter Umständen ganze Syntagmen oder Sätze, die zwar gleich klingen, aber was ganz Verschiedenes bedeuten. Die Grands Rhetoriqueurs, eine Schule von Poeten im 15. Jahrhundert, haben sich unter anderem mit solchen Dingen beschäftigt. Ich nehme als Beispiel das folgende französische Syntagma. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. Dieser Satz kann bedeuten, les lettres, die Buchstaben, du blanc, der Kreide, sur les bandes, auf den Banden des alten Billardspiels. Er kann aber auch bedeuten, les lettres, nicht mal die Buchstaben, sondern die Briefe, du blanc, nicht mehr der Kreide, sondern des Weißen, Briefe über die Banden des alten, jetzt ist etwas verändert, statt billard, billard, über die Briefe des alten Räubers. Also zwei ganz verschiedene Lesarten des gleichen Satzes, die Buchstaben aus Kreide auf den Banden des alten Billardspiels und die Briefe des Weißen über die Banden des alten Räubers. Es gibt nun einen Autor, der Werke geschrieben hat, die ihre Entstehung nur solchen gleichlautenden, aber verschiedenes bedeutenden Sätzen oder Syntagmen verdanken. Es ist Raymond Roussel, Spross einer reichen Bürgerfamilie, verschwägert mit dem europäischen Hochadel, begabt unter anderem mit einer exzentrischen Mutter, die aus Furcht, auf einer Indienreise fernab der Heimat zu sterben, beständig ihren Sarg im Reisegepäck mit sich führen ließ. Roussel ist 1877 in Paris geboren, starb 1933 in Palermo. Roussel nun zwang sich dazu, den eben genannten Satz in seiner ersten Bedeutung als ersten und in seiner zweiten Bedeutung als letzten Satz einer Erzählung zu verwenden, zu der er selber zunächst noch die Zwischenglieder, die Zwischenstufen erfinden musste. Der betreffende Text war dann der Kern zu einem Buch mit dem Titel Impression d'Afrique, das über 300 Druckseiten umfasst. Roussel hat die Handlung dieses Buches laufend von einem analogen Verfahren abhängig gemacht. Die Präposition a ist im Französischen ein Element, das zwei, mit dem man zwei Nomina, zwei Substantive miteinander verbinden und aufeinander beziehen kann. Also etwa canne à pêche, Angelrute, oder couteau à fromage, das Käsemesser und so weiter. Dieses Verfahren ist nun produktiv, das heißt, man kann gemäß den Regeln der syntaktischen Kombinierbarkeit theoretisch beliebig viele solcher Kombinationen bilden. Das syntaktische Ordnungssignal A impliziert also zwei Leerstellen, eine auf der linken Seite von der A, andere auf der rechten Seite von A, oder etwas poetischer mit Jules Monnerot ausgedrückt. Die Syntax bildet hier gewissermaßen die Fassung eines Schmuckstücks, dessen Steine, das heißt die Substantive, man ad libitum austauschen kann, um bestimmte Effekte zu erzielen. Um Einfälle für die Handlung seines Romans zu bekommen, benutzte Roussel nun stets solche Bildungen des Typs Nomen plus A plus Nomen, und zwar immer solche, in denen beide Elemente zwei Bedeutungen haben. Ein Beispiel: Jardinière à œillet. Jardinière kann sein der Blumenständer, à œillet Blumenständer, für Nelken, also Nelkenständer. Jardinière ist aber auch die Gärtnerin. Und œillet sind auch etwa die Löcher in einem Korsett, durch die die Schnur durchgezogen wird. Was Roussel interessiert hat, Sie werden es ahnen, war die zweite Bedeutung, also die Gärtnerin mit diesen Löchern im Korsett. Und dementsprechend gibt es in seiner Erzählung, seinem Roman, eine Person, eine Sklavin, die im Garten arbeitet, und in dem Moment, wo sie bestraft wird, spielen die Löcher im Korsett eine Rolle. Ein anderes Beispiel: Dragon à élan. Ganz wörtlich Drache mit Schwung. Dragon heißt im Französischen, aber wie im Deutschen, auch das Dragonerweib, und élan heißt auch der Elch. Also zweite Bedeutung, Dragonerweib mit Elch. Und dementsprechend gibt es in seiner Erzählung, seinem Roman, eine solche Person, die einen Elch besitzt. Roussel hat nun aus einer Vielzahl, aus einer wirklich Unzahl solcher Wortverbindungen mit Doppelsinn die ganze Handlung seines Romans gesogen. Er, der so viel und so gerne und so weit, er ist so viel und so gerne und so weit gereist, dass er selbst, dass er sogar das Wohnmobil erfinden musste. Sie können das in den Annalen des Touring Club de France bewundern. Er legt den größten Wert darauf, dass er nie, aber auch nie aus der Realität seiner Reisen irgendwelche Inspirationen für seine Werke gezogen hätte. Alles aus der Sprache. In seinem bekanntesten Text Locus Solus hat er das Verfahren noch variiert. In den doppelsinnträchtigen Gruppen des Typs Nomen plus A plus Nomen hat er ein Element leicht verändert. Ein Beispiel: Demoiselle à prétendant. Ein Fräulein mit Prätendenten, mit oder für Prätendenten, also eine junge Dame mit Freiern. In der zweiten Version hat er das Demoiselle gelassen, aber in einer unfreundlichen Bedeutung. Demoiselle heißt im Französischen auch, ist ein Terminus technicus, für die Ramme. Eine Ramme. Demoiselle, das Prétendant hat er verändert. Und zwar ist aus Prétendant, aus Pré wurde zunächst ein Re. Pré, Re. Und das Re hat er leicht variiert zu Rétro. Rétro, das ist abzuleiten aus dem deutschen Wort Reiter, heißt so viel wie Haudegen. Die zweite Version, die ihn interessiert hat, dieses Syntagmas, war nun Demoiselle à Rétendant. Also wörtlich Ramme mit oder für Haudegen, Endant, auszähnen. Im Locus Solus steht nun auf 9 Seiten die minutiöse Beschreibung dieser Demoiselle à Rétendant, eine ingeniöse Apparatur, die gesteuert von Wind und Sonne über ein genau beschriebenes System aus Linsen, Spiegeln, Zahnrädern und Ventilen mit Hilfe einer Ramme, die von einem gasgefüllten Ballon auf und ab bewegt wird, und aus einer Unzahl von Zähnen aller Farbschattierungen, die auf dem Boden liegen, ein Mosaik legt, wobei dieses Mosaik, wie es das Wort will, das Mosaik eines Retro sein muss, nämlich eines Haudegens. Une demoiselle à Rétendant. Hier erkennt man nebenbei, warum Jules Verne das hochverehrte Vorbild dieses Autors war. Locus Solus enthält eine Vielzahl solcher Maschinen, die ihrer Entstehung nichts anderem verdanken als den syntaktischen und den semantischen Möglichkeiten der französischen Sprache. Ich habe im zweiten Teil meiner Ausführungen ganz bewusst 2 Extremformen der Beschäftigung mit Sprache vorgeführt. Befreiung der Wörter durch Zerstörung der Syntax und sprachliche Kreation gerade mit Hilfe der Syntax und ihren Kombinationsmöglichkeiten. Beide Extremformen weisen Gemeinsamkeiten auf. Sie sind zunächst einmal eine ganz beträchtliche Herausforderung an den Leser. Der Leser wird nämlich zur sinngebenden und sinnsuchenden Instanz par excellence gemacht. Gleichgültig, ob er in den Wortlabyrinthen von Dichtern des einen Extrems, oder ob er in einem Text à la Raymond Roussel liest. Das Problem bei Roussel liegt darin, dass zu viel Inspiration seiner Art trotz korrekter Syntax das Entstehen zusammenhängender, in sich konsistenter Texte nicht gerade befördert. Insbesondere auch deshalb, weil dem Leser der Verstehenshorizont für die so geschilderte neue Realität fehlt. Die Dichtungen beider Extrementwicklungen haben also erstens gemeinsam, dass sie, und dies ist typisch für die literarische Ästhetik spätestens seit dem Futurismus, eigentlich schon seit der Romantik, den Leser in den Mittelpunkt stellen. Beide Extreme haben jedoch noch eine zweite Gemeinsamkeit. Werden sie in ihrer extremen Form betrieben, so verliert sich allfälliger Reiz für den Leser relativ rasch. Die Möglichkeiten sind ausgereizt. Ich empfinde deshalb immer besonderen Respekt vor Marcel Duchamp, dem Erfinder der Readymades und gleichzeitig einem wahrhaft begnadeten Wortspieler. Duchamp hat 1925 das Spielen sowohl mit den Wörtern als auch mit den Objekten aufgegeben, um sich in den letzten 43 Jahren seines Lebens ganz einem dritten Spiel zuzuwenden. Er hat nur noch Schach gespielt und hat es da zu Meisterschaften gebracht. Auch da. Was die Unterschiede beider Extreme betrifft, so kommt zur gegensätzlichen Behandlung der Syntax, die ich ja als Hauptunterscheidungsmerkmal hier herangezogen habe, noch etwas weiteres. Die Zerstörung der Syntax ist ein relativ junger Programmpunkt im Programm der Sprachrevolutionäre. Sie ist wohl eine typische Erscheinung von Schriftkulturen. Zum Teil handelt es sich dabei auch um einen Regress in frühere Stadien der Schriftkultur. Wenn Marinetti die Abschaffung der Zeichensetzung fordert, die übrigens in der neueren Lyrik relativ konsequent befolgt wird, dann stellt er den Zustand wieder her, der bis zum 13. Jahrhundert galt. Zeichensetzung hat sich erst nach dem 13. Jahrhundert allmählich entwickelt und wurde im 15. Jahrhundert mit Erfindung des Buchdrucks dann systematisiert. Raymond Queneau, neben Duchamp ein anderer Sprachingenieur von Gnaden, treibt den Regress in die Frühzeit der Schriftkultur sogar noch weiter. Dort, wo er gelegentlich Umgangssprache und Argot zur Erneuerung der poetischen Sprache in seine Werke einführt, benutzt er gerne die Scriptio Continua. Er macht also Wortabstände nicht durch Zwischenräume zwischen den Wörtern kenntlich. Das ist ein Zustand, der die ganze Spätantike einschließlich umfasst. Die Karolinger haben zwar die Wortabstände nicht erfunden, aber sie haben sie zum ersten Mal systematisch angewandt. Gleichzeitig ist dies ein Regress in die Kindheit. Kinder lernen relativ mühelos, etwa ab der Mitte des vierten Lebensjahres, schreiben, wenn die Eltern das vorhandene Interesse diskret unterstützen. Und zwar spiegelt die Ontogenese des kindlichen Schrifterwerbs dann genau die Phylogenese der Schriftkulturen wider. Kinder schreiben ganz streng und völlig konsequent nach Gehör und Wortabstände hört natürlich kein Kind, deswegen entstehen lange Bandwürme voneinandergereihten Buchstaben auf diese Weise. Also genauso wie Queneau dann seine Argot-Wörter in den Texten unterbringt. Während die Zerstörung der Syntax sieht man von solchen Teilregressen ab, also eine relativ junge Angelegenheit ist. Ist das andere Extrem des Umgangs mit Sprache wohl so alt wie die Sprache selbst und auch so alt wie die Dichtung selbst. Der unvergessene Alfred Liede wollte den bewussten und unbewussten Vorbildern der Dadaisten und Surrealisten nachgehen. Nach 8 Jahren Arbeit hat er dieses Unterfangen, dessen Lückenhaftigkeit er immer wieder betont, abgebrochen und das Ergebnis der Suche in einem zweibändigen Werk von 750 Seiten Umfang vorgelegt, sein Titel »Dichtung als Spiel«, Studien zur Unsinnspoesie an den Grenzen der Sprache. Es ist auf den ersten Blick kaum glaublich, wie viele Gesellschaften sich allein im 19. Jahrhundert der Produktion von Unsinn verschrieben haben. Selbst Theodor Mommsen, dieser monumentale Mommsen, dessen monumentale Werke ganze Regale von Bibliotheken, von Büchereien, von Bibliotheken füllen, selbst dieser Mommsen hat nebenher auch Unsinnspoesie produziert, was allerdings Ulrich von Wilamowitz-Wöllendorf immer stark dementiert hat, um den guten Ruf seines Schwiegervaters nicht allzu sehr zu kompromittieren. Die Wurzeln dieser Art der Beschäftigung mit den kreativen Möglichkeiten der Sprache liegen hier in der Sprachentwicklung der Kinder, die ja nicht nur Schöpfer, sondern auch begeisterte Konsumenten jeder Art von Wortspielen und jeder Art von Unsinnsdichtung im weiteren Sinne sind. Es gibt jedoch auch hier eine Menge hochgradiger Schriftkulturformen solcher Wortkunst, Akrostika, Anagramme, Lipogramme, Logogriphen und dergleichen. Besonders die Logogriphen scheinen in allen Staaten, in allen Schriftkulturformen besonders beliebt gewesen zu sein. So große Autoren wie Pindar, Logogriph bedeutet also, man schreibt einen Text, ohne dass bestimmte Buchstaben vorkommen. Pindar hat mit einem Ode ohne Sigma experimentiert, Lope de Vega hat mit solchen Dingen gearbeitet. Es gab eine Version der Ilias, in deren ersten Gesang kein Alpha vorkam, im zweiten Gesang kein Beta, im dritten Gesang kein Gamma und dergleichen. Es gibt einen Roman ohne R von einem Dr. Franz Rittler, erschienen 1820. Es gibt das Parallelstück in der englischen Literatur, den Roman ohne E, das ist der Gatsby von Ernest Vincent Wright aus dem Jahre 1939. 269 englische Seiten ohne E. Die Praxis der erfolgreicheren Dichter ist freilich in der Regel die Anregung durch, aber nicht die Identifikation mit den Extremen. Ich will dies noch, um ein positives Beispiel zu geben, an einem Beispiel verdeutlichen. Dieses Beispiel soll gleichzeitig zeigen, welche natürlichen Grenzen dem gesetzt sind, der sich einer neuen, der eine neue Sprache schaffen möchte. Zu den Dichtern des 20. Jahrhunderts, die explizit der alten Sprache misstrauen und eine neue fordern, zählt auch Francis Ponge. Ponge ist ein Autor, der die Leser vor allem seiner theoretischen Schriften laufend mit Widersprüchen konfrontiert. Mit scheinbaren Widersprüchen, wie man präzisieren muss. Denn bei genauerem Zusehen bemerkt man, dass ihnen die unentrinnbare Dialektik bestimmter Sachverhalte zugrunde liegt. Dass im Bereich von Wirklichkeit und Sprache zunächst die Dialektik des Allgemeinen und des Besonderen, von der ich im Zusammenhang mit der Wahrheit der Zeichen schon gesprochen habe. Um das Besondere, um das Individuelle, etwa einer Blume, sprachlich und kognitiv erfassen zu können, bedarf es notwendigerweise des Allgemeinen, hier des vagen Zeichens Blume. Und natürlich einer ebenso vagen Vorstellung von Blume. Das Variable ist nur durch das hindurch als variabel, als individuell zu erfassen, was an ihm unveränderlich, invariabel, invariant ist. Die zweite für Ponge wichtige Dialektik ist die zwischen Subjekt und Objekt. Das Ich kann sich immer nur konstituieren und erfassen im Widerspruch und im Gegensatz zum Nicht-Ich. Um es einleuchtend oder gestaltpsychologisch auszudrücken, man kann eine Figur, eine Gestalt immer nur erkennen vor einem Hintergrund, von dem sie sich abhebt. Francis Ponge führt nun einerseits Klage darüber, die Wörter der Sprache seien abgenutzt. Dies gelte insbesondere für die Sprichwörter, die in der poetischen Diskussion der 20er Jahre dieses Jahrhunderts eine ungeheuer wichtige Rolle spielen. Ponge misstraut generell den Wörtern, er lehnt die surrealistische Devise eines Partir des mots et aller vers les choses, das war das zweite Extrem, das ich dargestellt habe, er lehnt es ab. Er lehnt es auch ab, sich mit dem ewigen Zirkel des Menschlichen, cet insipide manège dans lequel tourne l'homme, zu befassen. Er wendet sich deshalb scheinbar von den menschlichen Subjekten ganz ab und den Objekten, den Dingen zu. Sein Hauptwerk, sein bekanntestes Werk heißt Le Parti pris des choses, er ergreift also gewissermaßen die Partei der Dinge. Nun strebt derselbe Ponge, der die Sprichwörter als Beispiele abgegriffenen Sprachguts angeprangert hat, mit seinen poetischen Definitionen der Dinge, das wollen seine Dingtexte sein, er strebt selber nichts anderes an als die Gültigkeit von Sprichwörtern. Derselbe Ponge, der den Wörtern misstraut, gebraucht als Arbeitsinstrument das Wörterbuch von Littré, unter anderem deshalb, um den Wörtern Bedeutungsmöglichkeiten abzutrotzen, die im Verlauf der Sprachentwicklung verschüttet wurden. Das ist Ponge, genauso wie Ponges Begeisterung für La Fontaine ist, das die Reverenz an das literarische Erbe, wenn man so will. Ponge, der von den Wörtern zu den Dingen will, braucht nur nicht einmal den Gegenstand, wenn er ihn beschreiben will, er braucht nur den französischen Begriff dazu. Notwendigerweise, denn um das Besondere, das Nicht-Gesagte ausdrücken zu können, braucht er natürlich die Inkarnation des Allgemeinen, das heißt die Wörter der Sprache, anders geht es nicht. Gerade mit Hilfe dieses Instruments Sprache und seinen kreativen Möglichkeiten gelingt es ihm aber auch dann Neues über die Dinge zu sagen und damit indirekt auch über das Subjekt. Der Realist Ponge, der surrealistischen Nominalismus ablehnt, der also von den Wörtern zu den Dingen, vom Allgemeinen zum Besonderen und zum Konkreten flieht, kann deshalb nur scheinbar paradoxerweise sagen, le parti pris des choses, die Partei, die für die Dinge ergreift, sei gleichbedeutend mit le compte tenu des mots, mit Berücksichtigung der Wörter. Im Inhalt seiner neuen Beschreibungen der Dinge, die er auch Dingfabeln nennt, zeigt sich nun die zweite Dialektik. Die Dichter wenden sich wiederum seit der Romantik zusehends sich selbst zu. Sie machen den Dichter und sein Dichten zum Gegenstand der Poesie. Nicht anders Ponge. Das Subjekt, das sich den Objekten zuwendet, stellt sich in Wirklichkeit in vielfacher Weise in den Objekten selbst dar. Ponge ist nur scheinbar der Poète des choses, er ist in sehr vielen seiner Texte der Poète de soi-même. Wir bekommen so in den Dingfabeln, durch die mitunter raffiniert beschriebenen Objekte hindurch eine Fülle von Bildern für die Tätigkeit des Dichters. Wenn sich Ponge der Auster zuwendet, erkennen wir in ihr unschwer das in sich geschlossene Universum des Dichters, aus dessen Mund gelegentlich ein Kunstwerk kommt, das seinen Schöpfer überdauert, nämlich die Perle. Beschreibt Punsch die Schnecken oder in einem anderen Text den Mollusken, so tritt uns der Dichter als Weichtier entgegen, das nach seinem Ableben sein Werk in Form eines äußeren Skeletts hinterlässt. Die Schnecken sind für Punch deshalb Heilige, sagt Saint, ils font œuvre d'art de leur vie, sie machen ihr Leben zum Kunstwerk. Der Leser wird in diesem Bild zum Einsiedlerkrebs, zum Bernard Lhermitte, der in das Gehäuse des verblichenen Schöpfers schlüpft und das Werk auf diese Weise nach dem Ableben des Meisters wiederbeleben kann. Neben diesem schönen Bild erscheint das Schicksal des Lesers in einem anderen Text, in dem scheinbar die Spinne dargestellt wird, weniger erfreulich. Hier wird der Dichter zur Spinne, das Gedicht zum Netz und für den Leser bleibt nur die Rolle des Opfers. Im Rahmen traditionellerer Bildlichkeit bleibt Punch dort, wo der Dichter im Baum erscheint. Das Gedicht wird dann zur Frucht, zum Beispiel zu jener Aprikose, der Punch einen außerordentlich langen Text gewidmet hat. Genau genommen entspricht dem Gedicht sogar nur der Kern der Aprikose. Das Fruchtfleisch ist nur Lockmittel für den Leser. In Wirklichkeit geht es um das Überleben des Schöpfers in seinem Werk und der Baum überlebt ja im Kern der Frucht, den man allerdings jemand schmackhaft machen muss. Seit Mallarmé haben die Dichter, um noch ein weiteres Bild zu zeigen, seit Mallarmé haben die Dichter das Problem der Page Blanche, der weißen Seite, über der man sitzt und nach Worten ringt, in die Dichtung eingeführt. Bei Punch ist diese Außenansicht des Dichters in der Darstellung der Eidechse versteckt. Die Eidechse lauert auf der lauert auf die Wortfliegen, die sich angelockt durch die Weisheit, die weiße Farbe der Gartenmauer, auf die Gartenmauer setzen möchten und schnappt sie auf mit ihrer Langue, mit ihrer petite Langue, mit ihrer petite Langue longue et très fourchue. Sie sehen also hier die vordergründige Polysemie von Langue, die ausgenutzt wird. Man sieht bei genauerer Analyse generell, man sieht zunächst mal bei Punch sehr schön, dass der Dichter auf seiner Flucht vor der Sprache und zugleich vor dem Menschen in die Welt der Dinge notgedrungen, falls er etwas sagen will, von der Sprache wieder eingeholt wird. Und zwar deshalb, weil er das Besondere, das Neue, doch nur mit Hilfe des Allgemeinen ausdrücken kann. Man sieht bei genauerer Analyse jedoch auch, wie Punch meist durch das Ausnutzen von Polysemien, auch durch das Ausnutzen der Etymologie, auch durch Wortspiele zu neuen, überraschenden Bildern kommt und dadurch unter anderem Beziehungen zwischen dem Menschen oder dem Dichter und der Welt der Dinge in anschaulicher Weise sichtbar macht. Er schafft also neue Ansichten, wenn man so will. Ich habe nun zwei extreme sprachliche Entwicklungen dargestellt, habe diese Entwicklungen eingeordnet und an einem konkreten Beispiel noch gezeigt, dass die größeren, die erfolgreicheren Dichter sich selten mit den Extremen identifizieren. Ich möchte zum Abschluss nun im vierten Teil noch ein Resümee in vier Punkten ziehen. Als mich Herr Mönig um die Teilnahme an dieser Veranstaltung, zur Teilnahme dieser Veranstaltung eingeladen hat, hat er mir gesagt, es gehe unter anderem um die Frage, ob in unserer heutigen Zeit mit ihren abgenutzten Wörtern und Begriffen Dichtung überhaupt noch möglich sei. Ich hoffe gezeigt zu haben, dass diese Frage die Dichter spätestens seit der Romantik bewegt und dazu veranlasst, beständig bewusst nach einer neuen Sprache zu suchen, wobei sie den Sprachsinn, zu dem jeder von uns im Kindesalter die besten Anlagen besaß, gewissermaßen ins reife Alter hinübergerettet haben und vielfach natürlich durch die Aneignung des kulturellen Erbes vertieft haben. Der Dichter ist wohl immer auch ein Sprachschöpfer, sehr oft auch ein Sprachkritiker, dessen Tätigkeit nur zu willkommen sein sollte. Um es mit einem Meister meiner eigenen Disziplin, mit Eugenio Cosserio zu sagen, dichterische Sprache stellt die volle Funktionalität der Sprache her, oder da, die Dichtung ist also der Ort der Entfaltung der funktionellen Vollkommenheit der Sprache. Zweiter Punkt. Ich habe bewusst zwei extreme Entwicklungen dargestellt, von denen zumindest die Zerstörung der Syntax in einer für die Dichtung letztlich ausweglosen Situation endet. Die andere Entwicklung hat dagegen als Unsinnsdichtung im weiten Sinne des Wortes ihre unübersehbare Tradition und gerade sie schließt am unmittelbarsten an unser unverbildetes kreatives Verhalten, Sprachverhalten der Kindheit an. Die wenigsten Dichter freilich praktizieren die extremen Formen in Reinkultur, mitunter vertreten sie auch, wie T.S. Eliot, dem sich Herr Irzgräber nun bald zuwenden wird, die Konzeption sprachlicher Revolution in der Dichtung sei Rückkehr zur Gemeinsprache, wobei allerdings bei Eliot ein raffiniertes Nebeneinander von Gemeinsprache und sehr hoher Kunstsprache vorhanden ist. Aber selbst wenn sich die Dichter ganz solchen extremen Formen hingeben, wir leben in einer Zeit, in der unter dem Stichwort Ausgewogenheit im Bereich der Medien nicht selten etwas geboten wird, was maliziös als eher als gepflegte Langeweile zu bezeichnen wäre. Wir leben in einer Zeit, in der jede Meinung, jeder Sachverhalt, wenn er nicht von absoluter Trivialität ist, mit dem Stigma des Adjektivs umstritten versehen wird. Und in solchen Zeiten dürfen die Dichter zum Ausgleich auch sprachlich extrem sein. Drittens. Was ich als zwei extreme Entwicklungen geschildert habe und was dem einen oder anderen von Ihnen gewiss auch als extrem vorkommen mag oder als zu extrem vorkommen mag, das war ein entscheidender Impuls für die Kunst und für die Kulturwissenschaften des 20. Jahrhunderts. Was die Kunst anlangt, so sind auch hier mutatis mutandis beide Extremformen vorhanden. Um nochmals Georges Braque mit einem seiner Aphorismen zu zitieren: Le but n'est pas de reconstituer un fait anecdotique, mais de constituer un fait pictural. Der Dichter Pierre Reverdy sagt im selben Jahr 1917 dasselbe mit anderen Worten. Er sagt nämlich, die Kunst wolle keine Reproduktion, sondern schöpferische Kunst sein. Un art de création, non de reproduction. Die künstlerische Extremform, die man mit der Auflösung der Syntax in der Sprache vergleichen kann, sind die erwähnten Ready-Mades oder die Collagen, die zu dieser Zeit sehr verbreitet sind. Also das, was Michel Foucault dann die Heterotopie nennen wird. Das berühmteste Beispiel ist eigentlich das Vorbild L'Outremont, die Begegnung einer Nähmaschine und eines Parapluie auf einem Seziertisch. Die künstlerische Form, die Syntax im übertragenen Sinn, die Syntax als Vehikel für neue Bildkomplexe verwendet, ist zum Beispiel realisiert in den Bildern von Chirico oder von Yves Tanguy. Dort werden eigenartige Erscheinungen immerhin noch durch den gemeinsamen Rahmen, also durch die Syntax einer Landschaft zueinander in Beziehung gesetzt, auch wenn das Ensemble, das dann entsteht, mit der Realität nichts mehr gemeinsam haben mag. Foucault würde hier statt von einer Heterotopie von der Utopie sprechen. Das eine ist ganz unmöglich, das andere ist an einem unmöglichen Ort. Zum Verständnis der wissenschaftlichen Impulse, die von beiden Extremformen ausgegangen sind, folgendes. Mancher von uns kennt die Erfahrung, die einem ein eingegipstes Bein beschert. Man muss nämlich danach wieder das Gehen lernen. Man versucht dabei verzweifelt, es von den normalen Mitmenschen abzuschauen, verzweifelt deshalb, weil der Bewegungsvorgang viel zu schnell abläuft, als dass man ihn mit dem Auge richtig analysieren könnte. Man muss dann jemanden bitten, es einem ganz, ganz langsam vorzumachen, um den Ablauf, um die richtige Bewegung eines Beines wieder zu beherrschen. Denselben Effekt haben nun die dunklen Texte und Kunstwerke des beginnenden 20. Jahrhunderts gehabt. Die nur noch schwer verständlichen, insbesondere vom Futurismus geprägten Schöpfungen haben zum Beispiel direkt zur Entwicklung des russischen Formalismus beigetragen, wo man sich dann um das Verstehen der künstlerischen Verfahren überhaupt, nicht nur um der zeitgenössischen Werke bemüht hat. Die Schlüsselrolle des Rezipienten hat vermittelt über die Phänomenologie, ich nenne nur Ingarten, dann zur Rezeptionsästhetik geführt. Was schließlich die Sprachwissenschaft angeht, solange die Kommunikation funktioniert, ist sie für uns selbstverständlich, man fragt nicht danach, wie sie vor sich geht. Das verzögerte oder sogar unmögliche Verstehen der Wortkunstwerke hat das Interesse für die Frage geweckt, wie eigentlich sprachliche Zeichen überhaupt funktionieren. Ich erwähne da einerseits solche Dichter wie Paul Valéry oder auch Jean Poulenc, die außerordentlich wichtige Beiträge zur sprachwissenschaftlichen Semantik geleistet haben. Ich nenne andererseits Roman Jakobson, geboren im Jahre 1896. Er hat des Öfteren betont, entscheidend für seine Hinwendung zur Sprache und zur Sprachwissenschaft sei die, wie er sagt, turbulente Bewegung in der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts gewesen. Und er nennt dann Namen, die den heutigen Sprachwissenschaftler eher befremden dürften. Picasso, Joyce, Braque, Stravinsky, Klebnikow und Le Corbusier. Vierter und letzter Punkt meines Resümees. Die Wege, die Dichter des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts beschritten haben, führen zu erschwerter, mitunter kaum noch möglicher Kommunikation oder Rezeption. Vom Leser wird ungeheuer viel verlangt. Aber auch die Unverständlichkeit hat positive Seiten. Ihr Lob hat zum Beispiel der Dichter Yves Bonnefoy, Professor an der herausragendsten Institution französischer Wissenschaft am Collège de France, gesungen, als er vor 3 oder 4 Tagen in einem Vortrag in Freiburg über die Probleme der dichterischen Kommunikation gesprochen hat. Für den Dialektiker Bonnefoy liegt der Sinn des Nichtverstehens gerade darin, dass der Leser fragt, warum heute Kommunikation so schwer ist. Das Encomium der Unverständlichkeit hat aber lange vor Bonnefoy im Jahre 1800 beispielsweise schon Friedrich Schlegel gesungen. Hinter Schlegels Äußerungen steht das Bewusstsein von der notwendigen Dialektik von Ordnung und Unordnung, von Chaos und Kosmos. Das eine setzt jeweils das andere voraus. So preist Schlegel unter anderem das Wortspiel und das Paradox, beides Mittel, die im Rahmen der hier geschilderten extremen sprachlichen Entwicklungen durchaus liegen. Er preist das Wortspiel und das Paradox. Das Wortspiel, so sagt er, wolle zeigen, dass die Wörter sich oft besser verstehen als diejenigen, von denen sie gebraucht werden. Wichtig ist ihm neben der Ironie aber vor allem das Paradox. Bei dem Wahrheiten aus der gewohnten Ordnung gerissen und in einen neuen Kontext neu gemacht werden, wie er sagt. Er fährt dann fort, alle höchsten Wahrheiten jeder Art sind durchaus trivial und eben darum ist nichts notwendiger, als sie immer neu und womöglich immer paradoxer auszudrücken, damit es nicht vergessen wird, dass sie noch da sind und dass man sie eigentlich nie ganz aussprechen kann. Er fährt fort, das Beste sei bei solchen Wahrheiten, es immer Ärger zu machen, und er sagt, wenn das Ärgernis die größte Höhe erreicht hat, so reißt es und verschwindet und kann das Verstehen dann sogleich seinen Anfang nehmen. Und dann folgt ein Satz, der nach meinen Ausführungen über die Entwicklungen der poetischen Sprache im 19. und 20. Jahrhundert, also nach Schlegel, fast prophetisch klingt. Noch sind wir nicht weit genug mit dem Anstoßgeben gekommen. Aber was nicht ist, kann auch werden.
Professor Dr. Wolfgang Reible wurde am 1. März 1939 in Stuttgart geboren. Er studierte klassische Philologie, Philosophie und Romanistik in Kiel, Innsbruck, Poitiers und Salamanca. 1965 wurde er an der Christian-Albrechts-Universität Kiel mit einer gräzistischen Studie promoviert. Aristoteles und der Raum – Untersuchungen des aristotelischen Topos-Begriffs. Anschließend war Wolfgang Reible Assistent im Fach Romanistik bei Professor Dr. Harald Weinrich an der Universität zu Köln. 1971 habilitierte er sich dort mit einer Arbeit zur romanischen Textlinguistik. Im Anschluss daran war er als außerplanmäßiger Professor an der Universität zu Köln tätig. Außerdem wirkte er im Gründungsgremium der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft der Universität Bielefeld mit, wo er auch als Oberassistent arbeitete. 1975 nahm er einen Ruf auf ein Ordinariat der Universität Gesamthochschule Siegen an. 1978 folgte er dann dem Ruf der Universität Freiburg. Hier war Wolfgang Reible bis zu seiner Emeritierung im April 2007 als ordentlicher Professor für Romanistik tätig. Die Schwerpunkte seiner Forschung und Lehre waren vielfältig. Vornehmlich lagen sie in der romanischen Philologie und der allgemeinen Sprachwissenschaft, der Textlinguistik, der kognitiven Linguistik, der Sprachtypologie und sprachlichen Universalienforschung. Hinzu traten Publikationen zur Kreolistik und Phänistik sowie zur allgemeinen Kulturwissenschaft. Er betreute in Freiburg fast 50 Promotionen und Habilitationen. 14 seiner Schüler lehren heute an deutschen und ausländischen Universitäten. Wolfgang Reible initiierte in Freiburg 1985 den Sonderforschungsbereich 321 Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, deren Sprecher er von 1985 bis 1996 war. Außerdem ist er Mitherausgeber der Publikationsreihe Scriptoralia, die inzwischen über 130 Bände umfasst und bis heute erscheint. Seit 1977 war Wolfgang Reible auch in der Forschungsförderung engagiert, so bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, im Wissenschaftsrat, in der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und anderen europäischen Einrichtungen der Forschungsförderung. Von 1990 bis 1993 wirkte er intensiv mit, als die Einrichtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der ehemaligen DDR in neue Organisationen und Trägerschaften überführt wurden. Von 1992 bis 2006 war Wolfgang Reible Mitglied des Conseil Scientifique International der vier Universitäten in Grenoble. Von 2001 bis 2005 war er Mitglied im Stiftungsrat der Evaluationsagentur Baden-Württemberg. Seit 1986 ist Wolfgang Reible ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Für seine Leistungen im Bereich der Romanistik erhielt er 1990 den Forschungspreis des Landes Baden-Württemberg, 1992 den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 2002 bekam Wolfgang Reible die Werner-Heisenberg-Medaille der Alexander-von-Humboldt-Stiftung überreicht. Seine wichtigsten Publikationen sind Moderne Lyrik in Frankreich, Darstellung und Interpretation, erschienen in Stuttgart 1972. Ebenfalls 1972 erschien Reibles Habilitationsschrift Satz und Text, Untersuchungen zu vier romanischen Sprachen. Unter vielen anderen seiner Schriften sind herauszugreifen die Semiotik der Textgestalt, Erscheinungsformen und Folgen eines kulturellen Evaluationsprozesses, erschienen in Heidelberg 1991. Des Weiteren Junktion, eine Dimension der Sprache und ihre Realisierungsformen zwischen Aggregation und Integration, erschienen in Heidelberg 1992. Dann Sprachliche Texte, genetische Texte, Sprachwissenschaft und molekulare Genetik, erschienen in Heidelberg 1993. Kognitive Aspekte des Schreibens, erschienen in Heidelberg 1999. Und Medienkulturgeschichte, Mediatisierung als Grundlage unserer kulturellen Entwicklung, erschienen in Heidelberg 2006. In gedruckter Form ist Wolfgang Reibles Vortrag veröffentlicht in dem von Klaus Mönig herausgegebenen Sammelband »Sprechend nach Worten suchen – Probleme der philosophischen, dichterischen und religiösen Sprache der Gegenwart«, die Seiten 31 bis 58, der in der Schriftenreihe der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg 1984 in München erschien.